HR2 Kultur. Lebenswert.
Am Nachmittag des Karfreitag begrüßt Sie dazu sehr herzlich Lothar Bauer-Ochse. Guten Tag. Kinder im Krieg, das ist immer eine traurige Geschichte. Die Geschichte von einer verlorenen Kindheit, von Bitterkeit und Schmerz und Angst. Wir können es eigentlich tagtäglich sehen, wenn wir im Fernsehen oder in den Zeitungen die Bilder sehen von angsterfüllten Kindergesichtern in den Straßen einer zerschossenen Stadt in Syrien zum Beispiel. Und doch hat es Jahrzehnte gedauert, bis hierzulande deutlich geworden ist, wie tief die Spuren der Vergangenheit sind, wie weit die Schatten der Vergangenheit reichen. Es ist noch gar nicht lange her, dass hier bei uns die Generation der Kriegskinder angefangen hat zu erzählen. Und manche Erinnerung hört sich so an.
Die Frau ist 22. Das Kind, das sie vor kurzem geboren hat, schreit. Es schreit fast immer. Gewollt hat sie es nicht. Als man es ihr in den Arm legte, fühlte sie sich unwohl. Es ist ihr fremd. Das Mädchen schrie von Anfang an. Man muss Kinder schreien lassen. Wenn das Kind weit genug weg ist, hört sie es nicht. Das kleine Biest will sie ja nur fertig machen. Das wird sie nicht zulassen. Irgendwann wird es damit aufhören. Sie fühlt sich ausgelaugt durch den Krieg, der nun schon Jahre dauert. Eine deutsche Frau ist tapfer. Männer und Frauen müssen jetzt hart mit sich sein. Was zählt, ist das Vaterland. Es wäre das Letzte, ein Kind zu verzärteln. Kinder müssen auf die Härten des Lebens vorbereitet werden.
Erinnerungen eines Kriegskindes, aufgeschrieben von einer Frau, die erst in hohem Alter Worte gefunden hat für all das, was sie als Last durchs Leben getragen hat und was doch so schwer zu sagen war. Aber immerhin, das Gespräch ist an vielen Stellen in Gang gekommen und nicht nur die Kriegskinder haben angefangen zu erzählen, haben das oft jahrzehntelange Schweigen gebrochen. Auch deren Kinder, die Kriegsenkel, haben begonnen nachzufragen, nachzuforschen und die eigene Lebensgeschichte in Worte zu fassen. Und tatsächlich, es ist Versöhnung möglich. Versöhnung der Kriegskinder mit ihrer eigenen, oft traumatischen Lebenserfahrung. Versöhnung zwischen den Generationen. Warum die Schatten der Vergangenheit so weit reichen und wie es möglich werden kann, dass Menschen aus diesem Schatten heraustreten können, darum soll es gehen in den kommenden 2 Stunden in den Gesprächen am Feiertag in der Sendung Lebenswert in HR2 Kultur. Die Psychoanalytikerin und Expertin für Traumatherapie, Professorin Luise Reddemann, hat dazu in den vergangenen Jahren intensiv geforscht. Sie ist heute zu Gast bei uns im Studio, ist meine und ihre Gesprächspartnerin. Denn wie immer bei der Sendung Lebenswert Gespräch am Feiertag sind Sie, die Hörerinnen und Hörer von HR2 Kultur, sehr herzlich eingeladen, sich zu beteiligen, sich einzumischen in das Gespräch mit Ihren eigenen Lebenserfahrungen, Ihren Fragen und Anregungen. Sie können uns anrufen hier im Studio von HR2 Kultur. Unsere Telefone sind für Sie offen. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 069 155 6126. Was kann helfen, die belastenden Erfahrungen der Vergangenheit zu erkennen und zu bearbeiten? Wie kann es gelingen, sich von den Schatten der Vergangenheit zu befreien? Ihre Lebenserfahrung, Ihre Einschätzung dazu möchten wir gerne hören. Rufen Sie uns an, unsere Nummer 069 155 6126. Krieg hört nicht auf, wenn die Waffen schweigen. Dieser Satz stammt von der Journalistin Sabine Bode. Sie hat vor einigen Jahren schon angefangen, die Geschichten und Lebenserfahrungen der sogenannten Kriegskinder zu sammeln. Dadurch ist deutlich geworden, wie weit die Schatten der Vergangenheit reichen können und dass Ängste und psychische Leiden der heute Älteren ihre Wurzeln haben können in traumatisierenden Erfahrungen der Eltern- und der Großelterngeneration. Luise Reddemann ist Professorin, sie ist Psychoanalytikerin und Fachärztin für psychotherapeutische Medizin und eine Expertin für Traumatherapie. Sie hat sich viel damit beschäftigt, wie es Menschen gelingen kann, auch mit schweren seelischen Belastungen umzugehen. Luise Reddemann ist heute zu Gast im Studio von HR2. Schönen guten Tag, Frau Reddemann.
Ich grüße Sie, Frau Ochse.
Frau Reddemann, der Zweite Weltkrieg, der ist jetzt vor mehr als 70 Jahren zu Ende gegangen, aber seit einigen Jahren gibt es ja, kann man schon sagen, eine neue Aufmerksamkeit für diese sogenannten Kriegskinder. Warum eigentlich erst jetzt?
Also ich gehe davon aus, dass es einfach viel Zeit gebraucht hat, dass wir da hingucken konnten. Denn das Buch von Sabine Bode, was Sie gerade erwähnt haben, das ist, glaube ich, 2003 erschienen und wurde schon gekauft, aber nicht so viel. Also ich glaube, kollektive Traumatisierungen brauchen sowieso Zeit. Und dann haben wir halt unsere schlimme Tätergeschichte und die hat es uns mehr oder weniger verboten, Und ich finde das richtig, über diese Dinge zu sprechen, womöglich auch zu klagen. Denn es gab so viele Menschen, die unter den Deutschen gelitten haben, dass wir Deutsche uns da mal zurückhalten mussten. Das ist also meine Erklärung.
Zurückhalten, über das eigene Leiden zu sprechen.
Ja, genau.
Kriegskinder, Frau Reddemann, von wem reden wir da? Wer ist das?
Ja, im Allgemeinen denkt man da an die Generation derer, die so zwischen 1930 und 45 und auch noch ein bisschen danach geboren sind. Mhm. Die werden da subsumiert, wobei man sich ja vorstellen kann, dass jemand, der oder die 39 schon 9 Jahre alt war, also 1930 geboren, dass dieses Kind natürlich ganz anders mit den Dingen umgehen konnte und umgegangen ist, wie zum Beispiel Kinder, die dann Ende des Krieges geboren worden sind und völlig hilflos als Babys den Dingen ausgeliefert sind. Also insofern ist der Begriff sowieso problematisch, weil das einfach ein riesiger Unterschied ist, wo ein Kind von seiner Entwicklung her steht, wenn es mit solchen traumatischen Erfahrungen konfrontiert wird.
Sie sagen, das ist problematisch, dieser Begriff, weil die Geschichten, die Biografien sehr unterschiedlich sind. Aber kann man trotzdem sagen, da gibt es etwas Gemeinsames? Gibt es gemeinsame Belastungen, gemeinsame psychische Schwierigkeiten, die diese Generation trägt?
Ja, schon. Also wenn sie irgendwie ausgeliefert waren, diesen Kriegsauswirkungen, dann ist das das Gemeinsame. Also die mehr oder weniger traumatisierenden Erfahrungen, das denke ich schon, das kann man sagen. Also dass eben, wenn wir uns diese Kinder anschauen, ob nun früh geboren, also Anfang der 30er oder vielleicht sogar erst Mitte der 40er Jahre, die können unter traumatischen Erfahrungen gelitten haben. Natürlich trifft es nicht auf alle deutsche Kinder aus der Zeit zu.
Wollte ich gerade nachhaken. Sie sagen, es können also nicht alle und nicht pauschal jeden, der in der Zeit geboren ist. Kann man das in der Größenordnung ein wenig einschätzen, über wie viele Menschen reden wir, wie viele betrifft es?
Das weiß ich nicht genau. Also, weil da gibt es auch keine sicheren Zahlen und es wird ein bisschen auch immer darüber gestritten, weil je nachdem, wie jemand die Dinge betrachtet, wird er oder sie vielleicht eher sagen, ja, war ja nicht so schlimm. Und andere würden sagen, doch, das war schlimm. Also ich glaube nicht, dass man da von Zahlen reden kann. Aber wenn Sie an die großen Städte denken, die den Bombenkrieg erlebt haben, zum Beispiel, oder wenn Sie an die Kinder denken, die dann verschickt worden sind, wo man gedacht hat, die müssen dann dadurch in Sicherheit sind. Die haben zwar vielleicht den Krieg nicht direkt mitgekriegt, aber indirekt durch die Trennungen von den Eltern. Also es gibt ganz viele Dinge, die dann sich belastend ausgewirkt haben. Aber natürlich gab es auch Kinder, die so gut wie nichts mitgekriegt haben. Wenn also zum Beispiel der Vater nicht Soldat war und wenn man da vielleicht irgendwo auf dem Land war und es war dort tatsächlich ruhig und keine Bomben, dann gibt es das auch. Mhm. Aber Zahlen kann ich nicht nennen.
Wenn wir mal zurückdenken an den kleinen Auszug, eben den wir gehört haben zu Beginn, einer Frau, die im Rahmen einer Therapie dann einmal aufgeschrieben hat, was das für sie bedeutet, da war ja sehr deutlich diese Härte, auch diese emotionale Kühle, die sie als Kind erfahren hat. Ist das etwas, was viele betroffen hat?
Das hat sicher sehr viele betroffen, wobei das nicht direkt mit dem Krieg zu tun hat, sondern das war eben die Einstellung gegenüber Kindern, die in Deutschland sehr weit verbreitet war. Jede junge Frau, die ein Kind bekam oder Frau, die ein Kind bekam, hat diesen Erziehungsratgeber bekommen, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, wo das vertreten wurde. Also diese Härte, dieses Nicht-Verzärteln und das kommt dazu, zu den Kriegserfahrungen. Das
ist ja eigentlich, wenn man diese Kriegserfahrung hat, eine Situation, wo man sehr viel Geborgenheit bräuchte als Kind, sehr viel emotionale Wärme eigentlich bräuchte.
Und das haben diese Kinder eben nicht bekommen.
Sie hören die Sendung HR2 Kultur, lebenswert Gespräche am Feiertag. Die Erfahrung von Kriegskindern und Kriegsenkeln sind unser Thema heute. Wie kann es da gelingen, jahrzehntelanges Schweigen aufzubrechen? Wie kann es auch gelingen, die Belastung aus Kindertagen zu erkennen und zu bearbeiten? Ich will an dieser Stelle nochmal daran erinnern, dass Sie sich, die Hörerinnen und Hörer von HR2 Kultur, beteiligen können an diesem Gespräch am Feiertag, heute am Karfreitag, wenn Sie uns anrufen unter der Nummer 069 155 6126. Was kann helfen, die belastenden Erfahrungen der Vergangenheit zu erkennen und zu bearbeiten? Wie kann es gelingen, sich von den Schatten der Vergangenheit zu befreien? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. Sie können direkt mit unserem Studiogast, der Psychotherapeutin Luise Reddemann, ins Gespräch kommen. Unsere Telefone sind für Sie offen. Die Nummer hier direkt im Studio von HR2 Kultur 069 155 6126. Frau Reddemann, das Thema Kriegskinder, Sie sind lehrend tätig in der Fortbildung, aber auch als Therapeutin. Wie begegnet Ihnen das Thema in der Therapie, in der therapeutischen Arbeit?
Also mir begegnet es schon sehr lange, weil ich auch schon sehr früh gewohnt bin, Patientinnen und Patienten, die zu mir kommen, zu fragen, wie sah ihre Kindheit aus? Und ich habe mich schon sehr früh auch für diese Erziehungsratgebergeschichte interessiert. Und also die Patienten kommen zuerst natürlich und haben Probleme, meistens Depressionen oder massive Ängste. Und Situation war der erste Golfkrieg. Da kamen nämlich viele, die sind, wie wir sagen, getriggert worden durch diesen Krieg, der dann auf einmal relativ nah zu uns gekommen ist.
Das heißt, durch die Nachrichten von einem Krieg, der halbwegs in der Nähe ist, werden solche alten Erinnerungen wieder wachgerufen?
Kann sowas wachgerufen werden. Und da wurde also einiges aktiviert. Und da haben wir auch angefangen, verstärkt darauf zu achten. Also wenn man sich mit Lebensgeschichten befasst und wenn jemand um die 40er Jahre herum geboren ist, dann erfährt man relativ häufig und erfuhr man schon lange, ja, wir sind vertrieben worden und die Mutter hat vielleicht unterwegs ein Kind verloren oder, also alle die Dinge, die jetzt mehr im Bewusstsein sind, die habe ich schon ganz früh erfahren. Und mir war klar, dass diese Erfahrungen etwas zu tun haben konnten, nicht müssen natürlich, aber konnten, mit den Schwierigkeiten, die die Patientinnen und Patienten hatten. Mhm. Und jetzt scheint es so zu sein, dass eben die alten Menschen sich mehr erinnern, vielleicht auch dadurch, dass wir jetzt so viele kriegerische und terroristische Themen ständig hören, dass das natürlich aktiviert wird, aber auch deshalb, weil man eben, wenn man alt ist, auch sich mehr an die Kindheit erinnert. Und das heißt, wir haben jetzt die Menschen ab 70, die Kriegskinder gewesen sein können und wo man natürlich darauf achten sollte, dass man sich für diese Kindheitsgeschichten interessiert, wenn die Patienten es wollen. Mhm. Es gibt auch welche, die wollen das auf gar keinen Fall. Das hat man auch zu respektieren.
Wie Sie damit umgehen, darüber sprechen wir noch. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Kriegskinder und Kriegsenkel in der Psychotherapie. Das ist im Grunde ein Plädoyer an Ihre Kollegen, für das Thema sensibel zu werden, auch in der therapeutischen Arbeit. Sie berichten da auch von Menschen, mit denen Sie therapeutisch gearbeitet haben. Eine Frau hat, wir haben es schon ein wenig gehört, eindrückliche Worte gefunden für ihre Situation. Diese emotionale Wärme, die gefehlt hat, wird deutlich. Auch die Sehnsucht, geliebt zu werden, scheint überhaupt ein wichtiger Punkt zu sein. Hören wir noch einen Auszug.
Schlafe beim silbernen Schein, schlafe mein Prinzchen, schlaf ein. Ich bin kein Prinzchen, denkt das Kind. Ich möchte eines sein, warum bin ich keines? Die Mutter hat die Brüder lieber, die sind gescheit, die können Soldaten werden. Der Vater sagt, dass Soldat werden wichtig ist. Der Führer will das so. Der Führer hat auch die Jungen lieber. Sie will nicht mit Puppen spielen. Sie will ein Prinzchen sein. Wenn sie es ganz fest will, wird sie ein Junge. Dann kann sie in den Krieg. Dann wird der Vater sie lieben. Und die Mutter vielleicht auch.
Frau Reddemann, dieses dann wird der Vater sie lieben und die Mutter vielleicht auch. Ist das so ein wichtiger Grundtenor, ein Lebensthema der Kriegskinder?
Also ich glaube, das ist von den allermeisten meiner Patientinnen und Patienten ein ganz wichtiges Thema. Das würde ich jetzt nicht unbedingt verknüpfen mit dem Krieg. Bloß da ist es halt besonders häufig der Fall, weil eben zu jener Zeit die Kinder nicht gesehen wurden mit ihren Bedürfnissen. Und insofern mag es da ein besonders wichtiges Thema sein.
Wie kann man dann rauskommen aus einer solchen Situation? Was hilft in dieser Situation, wenn man das so erkannt hat? Das hat mir damals gefehlt, da bin ich vielleicht emotional verkümmert. Wo können Sie ansetzen in der Arbeit?
Ja, ich glaube, da gibt es natürlich viele verschiedene Meinungen, wie immer, in der sogenannten Wissenschaft. Also ich stelle mir das so vor, dass, und da werden viele meiner Kolleginnen und Kollegen zustimmen, es braucht, wenn jemand in Therapie kommt, eine Therapeutin oder einen Therapeuten, der eben liebevoll zugewandt ist. Ja, und das ist schon mal was ganz Wichtiges, dass man das erleben kann in der Therapie. Wenn man Glück hat, hat man es vielleicht auch im Leben sowieso dann erfahren durch Partnerschaften und so weiter. Also das ist das eine, dass eben die Therapiesituation eine sein sollte, wo einiges an emotionaler Vernachlässigung sozusagen ausgeglichen werden kann. Und dann bin ich allerdings auch der Meinung, dass es wichtig ist, dass die Betroffenen selbst lernen, mit sich selbst liebevoll umzugehen. Mhm. Wenn sie das nicht schaffen, dann ist es schwierig, weil nur von anderen, wenn man ein erwachsener Mensch ist, diesen Ausgleich erhoffen, halte ich für relativ unrealistisch. Und das versuche ich in Therapien den Menschen, die zu mir kommen, nahezubringen, dass sie lernen, mit sich selbst und all dem Verletzten in sich liebevoll umzugehen. Das ist ja auch in der Geschichte dann ein bisschen beschrieben.
Darauf werden wir noch zu sprechen kommen in unserer Sendung heute. Lebenswert Gespräche am Feiertag. Da geht es am Karfreitag um die Lebenserfahrung der Kriegskinder und Kriegsenkel und die Frage eben, wie es gelingen kann, aus diesen belastenden Schatten der Vergangenheit herauszutreten. Und wie immer bei diesen Gesprächen am Feiertag sind Sie, die Hörerinnen und Hörer von HR2 Kultur, eingeladen, sich zu beteiligen. Mischen Sie sich ein in unser Gespräch mit Ihren Lebenserfahrungen, mit Ihren Einschätzungen und Ihren Fragen. Sie können uns anrufen unter der Telefonnummer 069 für Frankfurt und dann 155-6126. Wir sind gespannt, von Ihnen zu hören. Was hat Ihnen zum Beispiel geholfen, mit belastenden Erfahrungen der Vergangenheit umzugehen? Haben Sie Worte dafür gefunden, Menschen, mit denen Sie sich austauschen können? Aber auch die Frage, was brauchen wir eigentlich als Gesellschaft, um mit den Folgen der NS-Zeit und des Krieges umgehen zu können? Die Erfahrungen der Kriegskinder sind unser Thema heute. Wenn Sie mögen, rufen Sie uns an, unsere Nummer 069-155-6126. Die Psychotherapeutin und Traumaforscherin Luise Reddemann ist Gast im Studio. Frau Reddemann, Sie haben viel auch über die Bedeutung von Musik, auch im therapeutischen Heilungsprozess, nachgedacht. Als wir vor ein paar Wochen mal über das Thema der Sendung gesprochen, da haben Sie die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach ins Gespräch gebracht und daraus die Altarie »Erbarme dich«. Abgesehen davon, dass das natürlich sehr gut zum Karfreitag passt, was schwingt da für Sie mit in dieser Musik?
Ja, das schwingt für mich mit, eben dieses Erbarmen, was wir auf irgendeine Art und Weise erfahren wollen. Wir müssen barmherzig sein mit uns selbst oder sollten, müssen vielleicht nicht, aber sollten mit uns selber barmherzig sein, mitfühlend, und wir sollten halt auch mit den anderen anfangen, mitfühlend zu sein. Das ist so mein Anliegen und ich finde, das kommt in der Arie einfach raus, denn das ist ja eine Antwort an Petrus, Petrus singt es, der bittet um Erbarmen, und Jesus erbarmt sich ja auch. Das ist die Geschichte, wenn ich es richtig erinnere, die da anklingt und die das zum Ausdruck bringt. Und die Musik ist halt wunderbar.
Sie hören HR2 Kultur mit der Sendung Lebenswert Gespräche am Feiertag. Heute sprechen wir über die Lebenserfahrung der Kriegskinder und Kriegsenkel, darüber, wie lang die Schatten der Vergangenheit oft sind und wie es gelingen kann, Verletzungen und Belastungen zu erkennen und davon frei zu werden. Wie es gelingen kann, sich auch mit einer eigenen belasteten oder gar traumatisierten Vergangenheit zu versöhnen. Mein und dann auch Ihre Gesprächspartnerin ist heute live die Psychotherapeutin und Trauma-Expertin Luise Reddemann. Sie hat kürzlich ein Buch geschrieben über die Situation von Kriegskindern und Kriegsenkeln. Frau Reddemann, wir haben gerade eben in unserer ersten Gesprächsrunde über die Situation der Kriegskinder gesprochen, also die Menschen, die heute so rund um die 70 sind, Männer und Frauen, die lange geschwiegen haben, auch über ihr Schicksal. Das Schweigen, kann man rund sagen, ist seit 10, 15 Jahren langsam aufgebrochen, auch durch die Bücher der schon erwähnten Journalistin Sabine Bode. Inzwischen kommt nun auch die Kriegsenkel in den Blick, also die heute 40, 50-Jährigen, muss man sagen. Die haben allesamt den Krieg nicht mehr erlebt. Dennoch sagen viele, sind die auch von diesen Kriegstraumata belastet. Wieso das eigentlich?
Ja, weil die Eltern damit nicht fertig waren und weil sich das dann leider übertragen kann. Also es gibt aus meiner Sicht so zwei Wege, so ein bisschen grob gesagt. Der eine Weg ist, die Eltern haben ganz viel erzählt. Also ich habe Geschichten gehört von Patientinnen, dass die Mutter jeden Morgen im Bett mit den Kindern, mit den Kleinkindern über den Krieg geredet hat. Wenn man klein ist und hört solche Geschichten, ist es, als hätte man es selbst erlebt. Das, also die sind sozusagen durch die Geschichten traumatisiert. Und die andere Gruppe sind die, wo die Eltern nicht geredet haben, aber eben doch belastet waren und diese Belastungen auf die eine oder andere Weise dann sich gezeigt haben, zum Beispiel wenn eine Mutter, die traumatisiert ist, das gilt jetzt nicht nur für Kriegskinder, wenn eine Mutter, die traumatisiert ist, unter Stress durch ihr Baby gerät, dann verschwindet die sozusagen aus dem Kontakt mit dem Baby. Mhm. Das ist aber eine Wahnsinnsbelastung, was man heute ganz genau weiß für das Baby. Also das heißt, dann sind eben die Kinder sozusagen indirekt belastet worden durch die belasteten Eltern.
Das heißt im Grunde genau in dem Moment, wo das Kind eigentlich die Mutter braucht, ja, macht sie zu, schließt sie sich ab gegenüber dem Kind.
Ja, und das ist ein unbewusster Vorgang häufig. Das heißt, die Mutter kann das auch gar nicht so ohne weiteres erkennen und kontrollieren. Das heißt auch, das war nicht böse gemeint, das ist halt leider geschehen und es ist, glaube ich, ziemlich häufig geschehen. Und darunter haben ja dann wiederum die Kinder der sogenannten Kriegskinder zu leiden gehabt.
Ja, wie sieht dieses Leiden aus? Wie wirkt sich das aus in der im Lebensgefühl, in der Lebenshaltung dieser Kriegsenkel?
Also ganz häufig auch wieder Ängste, ja, ganz häufig auch depressive Dinge, auch Störungen, die mit dem Essverhalten zusammenhängen, sehen wir relativ häufig und vieles andere mehr, auch Süchte. Ja, also im Grunde genommen kann man sagen, die ganze Palette der Probleme, die Menschen halt haben können, wenn sie direkt oder indirekt traumatisiert sind. Ich finde schon, dass es auch direkte Traumatisierungen waren, auch wenn diese Eltern das nicht vorhatten. Also die waren ja nicht böse in dem Sinn. Das ist der Unterschied zu der Kriegskindergeneration. Da konnte man ja richtig wütend sein auf die Eltern. Das können die Kriegsenkel zum Teil erstmal gar nicht.
Weil es so unbewusst, so schleichend
ist. Ja, weil es so schleichend ist. Und dann das Kind auch noch merkt, dass Mutter oder Vater oder beide irgendwie leiden. Ja, also ich nenne das dann Opfer. Introjekt, also dass man sozusagen von der Mutter oder dem Vater dieses Opfersein in sich hineinnimmt und das dann in dem Kind sich so auswirkt, dass das Kind immerfort das Gefühl hat, es muss sich um diese arme Mutter, um diesen Vater kümmern.
Also das Kind spürt, die Mutter leidet, der Vater hat Schwierigkeiten, hat eine Belastung und im Grunde fängt das Kind an, die Eltern zu trösten.
Genau, das Kind wird sozusagen zur Mutter oder zum Vater seiner Eltern. Und das nennt man ja wissenschaftlich dann Parentifizierung. Und das ist schon was sehr Belastendes.
Wie man damit umgehen kann, darüber reden wir noch. Zunächst mal möchte ich fragen, das Ganze ist ja im Grunde, wir reden von Kriegskindern, Kriegsenteln, mehr als 70 Jahre her. Mancher könnte sagen, warum rührt ihr immer in diesen alten Geschichten?
Ja, weil sie nicht verarbeitet sind. Ich glaube gar nicht, dass wir darin rühren, sondern dass sich das halt auf die eine oder andere Weise zeigt. Und es gibt auch Menschen, die Leidvolles erlebt haben, die sich da bewusst davon distanzieren und davon nichts wissen wollen. Und das ist zu respektieren. Andererseits weiß man schon, dass eben die Auseinandersetzung mit Belastungen für viele Menschen auch wichtig ist. Und in unserem Fall der Deutschen wurde das halt auch so weggeschoben.
Aber Frau Riddelmann, wir haben ja die Generation der 68er gehabt. Das sind ja im Grunde die Kriegskinder, die revoltiert haben gegen ihre Eltern, die gefragt haben, was war mit euch, was habt ihr gemacht, die den Aufstand geprobt haben. Und trotzdem sagen sie, es ist weggedrückt worden, es ist geschwiegen worden.
Ja, weil also die Kriegskinder, zu denen ich ja auch gehöre, wir haben ja nicht wirklich gefragt, das haben wir uns nämlich nicht getraut. Ja, wir haben schon gesagt, warum habt ihr euch nicht und so weiter. Aber dann sind wir auch nicht tiefer gegangen. Wir haben nicht Fragen gestellt, wie ist es euch gegangen, wie die Nachbarn verschwunden sind oder wie ist es euch ergangen damit, dass ihr dann die Möbel hattet von den Nachbarn und so weiter. Also all diese Sachen. Und
also auch die unangenehmen Fragen.
Ja, die unangenehmen Fragen, die haben wir zu wenig gestellt.
Was hätte das verändert?
Was hätte das verändert? Das ist ja hochspekulativ. Also vielleicht wäre dann die Auseinandersetzung intensiver geworden. Ich glaube allerdings, dass die Zeit nicht reif war. Ich glaube, dass solche kollektiven Belastungen auch ihre Zeit brauchen, bis man sie thematisieren kann. Das soll keine Rechtfertigung sein, aber ich denke, es braucht eine gewisse Zeit, bis Leute bereit sind, sich mit diesem Schrecklichen, das ist ja die Auseinandersetzung mit dem Menschenmöglichen, was, wo man oft sagt, es sei unmenschlich. Und das ist ja schon, in dem Wort ist ja schon die Verleugnung. Das haben ja Menschen gemacht. Ja. Und ich glaube auch, dass wir damals, wir 68er, wir waren ja auch identifiziert auf irgendeine Art mit unseren Eltern. Wir haben sie ja auch geliebt. Das heißt, bewusst oder unbewusst mussten wir sie auch irgendwie schützen und respektieren. Trotz aller Auseinandersetzungen. Also es ist eine hochkomplexe Geschichte.
Das Thema Kriegskinder, Kriegsenkel hat ja eine sehr starke persönliche Seite. Es geht um die Biografie, das Nachdenken über das eigene Leben, das Entdecken auch von Wunden und Verletzungen. Hat es für Sie auch eine gesellschaftliche Dimension, Frau Riddelmann?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es wäre sehr, sehr wünschenswert, wenn wir kollektiv sowas finden würden wie eine Trauerkultur, also uns damit auseinandersetzen, so viele wie es nur geht, was unsere Vorfahren ganz, ganz vielen Menschen angetan haben. Und das müssen wir betrauern. Und das ist zu wenig passiert bis jetzt.
Trotz der, ich sage mal, Gedenkkultur, die wir haben, wir haben Gedenktage, wir haben Museen, wir haben Gedenkstätten, die auch gerade in den letzten Jahren ja nochmal entstanden sind, brauchen wir trotzdem noch etwas anderes, etwas Neues?
Ja, es gibt das alles, das stimmt schon. Aber im Gegensatz zu anderen Ländern haben wir, glaube ich, keine tiefergehende Trauerkultur als Kollektiv. Also wenn, sind es dann immer kleine Gruppen. Da spielt ja auch so viel Scham eine Rolle, ja, und so viel Schuld, Anerkenntnis. Also meine Generation, wir haben ja keine Schuld auf uns geladen, aber wir haben ja mit der Schuld unserer Eltern zu tun. Das heißt, es ist unglaublich heikel, sozusagen als Generation nach der Tätergeneration da überhaupt angemessen hinzugucken. Angemessen heißt für mich vor allen Dingen eben auch zu trauern. Und das haben wir, glaube ich, nicht genug gemacht. Sicher mehr in Deutschland als zum Beispiel in Österreich. Das kann ich ein bisschen vergleichen, aber aus meiner Sicht nicht genug. Sonst hätten wir vielleicht auch in Psychotherapien sehr viel früher diese Dinge thematisiert. Also viele von uns, ich habe es ja ein bisschen probiert, schon früh.
Umgehen mit den langen Schatten der Vergangenheit heißt unter anderem auch trauern, heißt auch barmherzig mit sich selbst mit der eigenen Geschichte umgehen. Wir werden das Thema weiter verfolgen in dieser Sendung. Hier halten wir zunächst mal inne, Frau Reddemann, die Psychotherapeutin und Traumaforscherin. Luise Reddemann ist heute Gast im Studio. Mit ihr können Sie gleich direkt ins Gespräch kommen über die Situation von Kriegskindern und Kriegsenkeln. HR2 Kultur am Nachmittag des Karfreitag mit der Sendung Lebenswert Gespräche am Feiertag. Unser Thema heute ist die Situation von Kriegskindern und Kriegsenkeln, sozusagen die langen Schatten der Vergangenheit, wie man sie heute sehen, erkennen und aber auch damit umgehen, sie bearbeiten kann. Mein Gast und auch dann Ihr Gesprächspartner in dieser Sendung ist die Psychotherapeutin und Traumaforscherin Luise Reddemann. Sie hat ein Buch geschrieben über die Situation von Kriegskindern und Kriegsenkeln, aber auch in ihrer therapeutischen Arbeit schon lange damit zu tun gehabt. Wir haben Sie gefragt, welche Erfahrungen bringen Sie mit, wenn Sie an dieses Thema denken? Welche Erinnerungen werden bei Ihnen wach? Und ich begrüße sehr herzlich Frau Heinrich Gutti. Sie haben uns angerufen. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Bauer-Ochs.
Freue mich, dass Sie sich gemeldet haben, den Sprung gewagt haben. Die erste Anruferin muss ja immer eine kleine Hürde überwinden. Was möchten Sie uns gerne mitgeben in die Sendung?
Ja, guten Tag auch Frau Dr. Reddemann.
Guten Tag.
Ich freue mich auch, dass ich Sie heute in der Sendung schon gehört habe, weil ich eben als Frau, die mit Seelsorge zu tun hat, auch ihren Namen gut kannte. Und jetzt habe ich sie selbst mal am Telefon und kann auch ein bisschen dazu beitragen, dass die Sendung gelingt, hoffe ich.
Ja, ja, das ist schön.
Vielen Dank. Ja, ich bin direkt kein Kriegsenkelkind. Meine Eltern sind Jahrgang 1919 und 1925. Das heißt, mein Vater war ein Jugendlicher, als er in den Krieg oder ein junger Erwachsener schon, als er in den Krieg ziehen musste und hat also so ab 1937, 38 dann schon diese vorbereitenden Kriegsdienste da für die jungen Männer absolvieren müssen. Meine Mutter hatte gerade ihren Hauptschulabschluss, ihren Volksschulabschluss, als der Krieg begann. Sie war Jahrgang 1925 und trotzdem hat das natürlich auch meine Kindheit noch geprägt. Ich selbst bin Jahrgang 1953, habe einen Bruder, der ist Jahrgang 1949. Insofern liegen wir ein bisschen dazwischen zu der Kategorie, die Frau Bode oder die ja. Sie ja dann auch meinen direkt. Aber es hat leider doch Auswirkungen gehabt.
Können Sie uns das ein bisschen schildern, wie das für Sie sich ausgewirkt hat?
Ja, also mein Vater hat so ab und zu eben solche Dinge erzählt wie, ja, also der Hitler hat mir meine Jugend kaputt gemacht. Und meine Mutter, meine Familie stammte aus Schlesien, also beiderseits. Und mein Vater war dann Soldat eben und meine Mutter wurde vertrieben aus Schlesien. Und das war dann irgendwie ihr Trauma. Also sie hat da, je älter sie wurde, umso mehr auch ihrer Heimat nachgetrauert. Vorher hat sie das irgendwie anders noch kompensieren können, aber das wurde eigentlich so, dieses Unbewusste wurde dann manifester, als sie älter war. Und ich habe quasi als nachkriegsgeborenes Kind die Auswirkungen des Krieges kennengelernt. Mhm. Ich bin in Köln groß geworden. Und kam also als Baby 1954 nach Köln. Dort war also alles ausgebombt gewesen und unser Haus stand dann, als ich das so als Kleinkind wahrnehmen konnte, in einem Viertel, wo nichts war. Da war also alles frei. Und die erste Wohnung war also für vier Personen in zwei Zimmern oder anderthalb Zimmern. Und dann wurde zum Glück eben das Haus daneben gebaut und dann hatten wir eine Wohnung mit drei Zimmern unterm Dach, sodass mein Bruder und ich in einem Kinderzimmer wenigstens sein konnten und meine Eltern Schlafzimmer und wir hatten ein richtiges Bad und aber alles Kohle geheizt. Also es war ziemlich armselig und ja, noch ziemlich geprägt von den Nachkriegsjahren. Mhm.
Haben Sie denn das Gefühl, dass das für Sie Thema war dann in der Familie, wie diese Erfahrung Sie auch, Ihre Eltern und Sie geprägt haben?
Also ich denke, diese Verlusterfahrung dieser Heimat für meine Mutter war doch deutlich. Meine Oma eben, wie gesagt, die auch eben von dort vertrieben war, die trauerte dann auch besonders und ja, es war irgendwie, ich hatte immer so das Gefühl, ich gehöre nie so richtig dazu. Ich bin irgendwie, ich habe nie Kölsch gelernt, wir haben Hochdeutsch gesprochen, in der Schule habe ich auch Hochdeutsch gesprochen. Also ich kam mir irgendwie immer so ein bisschen wie anders vor. Und es war auch so, dass man also in den 50er Jahren da auch überhaupt nicht mit offenen Armen aufgenommen wurde. Meine Eltern haben mir erzählt, sie haben also riesig Ablehnung erfahren und da wurden zum Beispiel Möbel zu horrenden Preisen an sie verkauft, als sie sich da einrichten mussten. Und wie gesagt, die erste Wohnung war klein, weil noch nicht so viel Wohnraum vorhanden war. Und man wurde auch von der einheimischen Bevölkerung immer deutlich als der Emmy gesehen in Köln, der emittierte Kölsche. Ja. Also da war auch so ein, wenn man was machte und weil man was aufbauen musste, war man quasi verhasst, weil man vielleicht besser sein musste als die Einheimischen. Mhm. Und mir ging es in der Schule so, dass ich quasi dann so das Gefühl hatte, ich muss immer was leisten, immer besser sein, damit ich aus diesen bescheidenen Verhältnissen mal rauskomme.
Frau Heinrich Guti, danke für diese Schilderung. Und ich frage mal Frau Reddemann, ob sie direkt auch schon mal reagieren möchte.
Ja, erstmal wollte ich sagen, es gibt da auch einen Begriff inzwischen für Ihre Generation. Das sind nämlich die sogenannten Nachkriegskinder. Und das sind eben die Kinder von den, vor allen Dingen den Soldaten. Und darüber hat Sabine Bode auch ein sehr schönes Buch geschrieben. Und was Sie schildern, das hat ja ganz viel mit der Vertreibung und dem Heimatverlust ihrer Mutter vor allen Dingen zu tun. Und das ist klingt für mich ein bisschen so, als wäre eben diese Problematik, die einheimische Bevölkerung mit den Flüchtlingen hatte, natürlich auch bei Ihnen gelandet. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann auch für Sie als Kind sehr belastend war. Man war mehr oder weniger heimatlos.
Ja, so ungefähr. Also ich habe mich eigentlich, kann also Heimat heute eigentlich nie geografisch verorten, sondern nur da, wo ich akzeptiert werde, wo ich Freunde habe oder wo man mich anerkennt und ich eine positive Rückmeldung bekomme.
Mhm. Frau Heinrich Guti, ich danke Ihnen, dass Sie uns einfach mal einen Einblick gegeben haben, wie so eine Geschichte, eine biografische Situation sein kann, als in dem Fall Nachkriegskind. Danke Ihnen sehr für Ihren Anruf.
Und vielen Dank.
Begrüße Frau Kranz in der Telefonleitung. Sie haben uns auch angerufen. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Ich kann Folgendes sagen. Ich bin am 31.01.45 mit meiner Mutter von Grünberg in Schlesien geflüchtet. Ich war 8 Jahre alt und wir waren 9 Tage auf der Flucht unterwegs. Man muss 2 Tage abziehen, weil wir bei entfernten Verwandten Station im Harz machen konnten. Was positiv war für mich, wir hatten ein Ziel, nämlich wir konnten zu meiner Großmutter nach Fallenda bei Koblenz, wo wir nun sehr gerne aufgenommen wurden. Es ist so, ich hatte während der Flucht bis auf die letzte Etappe gar keine Angst. Das habe ich mich oft gefragt. Meine Mutter war ja dabei und die war sehr besonnen und ruhig. Und die anderen Frauen, die auch dabei waren, es gab mal Momente, wo dann gesagt wurde, jetzt raus aus dem Zug. Das war in Cottbus. Wir fahren nur noch im Kreis. Also wir sind mit dem Zug und zu Fuß meistens vorangekommen. Aber Sie war bei mir, ein Moment, wo es nicht gut war, das war in Niederlahnstein, also kurz vor dem Ziel, da war ein ganz schwerer Fliegeralarm und da weiß ich noch, dass meine Mutter zum ersten Mal ängstlich war und zu mir sagte, jetzt musst du nur beten, dass wir das auch noch schaffen. Also das, wie gesagt, da ja wir gerne von meiner Großmutter aufgenommen wurden, war das kein Problem. Zu dem weiteren Verlauf. Mein Vater bekam dann, nachdem er aus dem Krieg kam, wieder seine alte Stelle praktisch als Personalchef von Telefunken in Hannover. Wir kriegten da eine Wohnung, die war nicht so toll, aber das spielte keine Rolle, denn alle hatten ja so gut wie nichts. Aber ich kam in eine Schule, zu den Ursulinen und da wurde alles auf den Tisch gelegt. Wir hatten eine grandiose Deutsch- und Geschichtslehrerin, Kriegerwitwe, 4 Kinder, die also das Nazireich bis ins Letzte beschrieben hat. Und dass also auch nichts, dass man das alles nicht wusste, das stimmt nicht, denn bei uns zu Hause wurde auch drüber gesprochen und ich musste dann so als 12-, 13-Jährige immer darum kämpfen, ins Kino zu dürfen, weil meine Mutter sagte, soll sie diese Leichenberge schon wiedersehen. Also auch das Thema Konzentrationslager wurde auf den Tisch gelegt und deswegen trifft das für mich nicht zu, dass ich nichts wusste. Ganz im Gegenteil, es wurde intensiv drüber gesprochen. Auch sehr differenziert, wenn ich das noch sagen darf. Mein Vater hatte in Berlin, ehe das Werk nach Grünberg in Schlesien ausgelagert wurde, schon eine recht leitende Stellung und wurde vorgeladen, warum er, das war glaube ich 43, nicht in der Partei sei. Und worauf er gesagt hat, sie sollten mal überprüfen, er würde morgens um 6:30 das Haus verlassen, käme um 7:30 nach Hause, dafür hätte er beim besten Willen keine Zeit und er würde nur Dinge machen, die er auch, sagen wir, vertreten könnte. Das Entscheidende für mich aber, nachdem er mir das so erzählt hat, als ich 13, 14 war, sagt, in Berlin war das möglich. Seine Kollegen, die in München ähnlich reagiert haben, die sind dafür nach Dachau gekommen. Und das habe ich großartig von ihm gefunden, dass er das gesagt hat. Es war leichter für ihn in Berlin, war manches möglich, was anderswo nicht war. Aber ich wollte nur sagen, bei mir, ich konnte über alles sprechen. Wir sind im Mangel groß geworden, was aber letztlich ein Vorzug war. Und in meiner Klasse waren wir alle in ähnlicher Situation.
Frau Kanz, ich danke Ihnen für diesen Anruf, diesen Einwurf, dass Sie uns auch nochmal sozusagen auf die andere Seite aufmerksam machen. Das ist ja tatsächlich vielleicht auch wichtig zu wissen, Frau Reddemann. Es ist, gibt eben beides. Es gibt das lange Schweigen über diese Geschichte, aber es gibt eben auch Familien, in denen gesprochen wurde und in denen die Dinge auf dem Tisch lagen oder auch in der Schule sogar.
Ja. Und wo, was mich jetzt beeindruckt hat, auch diese Sicherheit ihrer Mutter, was bestimmt für ihre innere Stabilität was ganz Wichtiges war, dass sie sich da aufgehoben fühlen konnten.
Das ist völlig richtig. Ich hatte nie das Gefühl, ich bin alleine oder hilflos. Ich habe mal mitgekriegt, ich glaube, das war auch in Bautzen, dass sie quittieren musste, dass sie Essen bekam in einer Turnhalle und man ihr sagte, sie müssen deutlicher schreiben. Es ist ja gar nicht auf der Durchschrift zu sehen. Und da hat sie auch tatsächlich gesagt, ja, ich bin nun auch sehr angegriffen und sie war auch dienstverpflichtet, dann in die letzten Monate in Grünberg, um bei der Firma Löwe Opte Schrauben zu zählen, musste immer um 6 Uhr raus, was sie nicht gewohnt war. Also sie war nicht in bester Gesundheit, was man auch auf den Fotos, die noch erhalten sind, sehen kann. Aber so, es gibt ganz wenige Dinge, aber im Prinzip war es immer, wie soll ich mal sagen, ein Halt.
Dankeschön, ja, Frau Kanz. Das ist gut zu erfahren, gut zu wissen. Bleiben Sie uns weiter treu. Die Sendung Lebenswert Gespräch am Feiertag geht ja noch ein bisschen. Wir sprechen über die Erfahrung der Generation der Kriegskinder und der Kriegsenkel. Und Gast im Studio ist die Psychotherapeutin Luise Reddemann. Sie hören HR2 Kultur mit der Sendung Lebenswert Gespräche am Feiertag. Die Situation, die Erfahrung, die Lebenserfahrung von Kriegskindern und Kriegsenkeln sind unser Thema heute und wie Sie wissen, Sie können sich beteiligen als in dieser Gesprächsrunde am Feiertag. Luise Reddemann, die Psychotherapeutin, ist unser Studiogast, mein und ihr Gesprächspartnerin. Und angerufen hat uns Frau Bayer. Schönen guten Tag.
Grüße Sie. Guten Tag, mein Name ist Bayer und ich bin ein Kriegskind, 1943 geboren in Düsseldorf, also mitten in den Bomben. Und mein Vater wurde schon 1939 als 19-Jähriger in den Polenfeldzug eingezogen.
Sie haben gerade so ganz spontan gesagt, ich bin ein Kriegskind. Ist das etwas, was Sie so, sage ich jetzt schon mal, länger mit sich tragen, so als Identität? Oder ist das so etwas auch jetzt durch die Sendung ausgelöst?
Ja, es ist, sagen wir mal, in den letzten Jahren so ein bisschen in der Luft. Und ich bin natürlich dadurch auch, dass ich eben in den Jahrgang gehöre, durch Ihre Sendung besonders aktiviert, darüber zu sprechen. Ja.
Welche Erfahrungen tragen Sie sozusagen mit sich aus der Zeit?
Also ich bin ganz sicher, dass das nicht so gute Verhältnis mit meinem Vater, was sich also durch mein Leben durchgezogen hat, in der Zeit entstanden ist. Er kam also nach einer Kriegsverletzung, kam er 1945 wieder nach Hause. Also immerhin habe ich als Kind einen Vater gehabt. Nur ich war 2 Jahre alt und zwischendurch war er mal auf Urlaub, ganz kurz, klar. Und für mich als Kind war die Feldpost mein Papa, weil meine Mutter wedelte immer mit diesen Briefen und die haben sich sehr aktiv hin und her geschrieben und sagte dann immer Brief vom Papa, Brief vom Papa. Und als dann der echte Mann da in die Wohnung kam, so wie meine Mutter mir das erzählt hat, war das für mich total unverständlich, weil Papa war Papier. Und da stand so ein fremder Mann und wollte mich auf den Arm nehmen. Und was meine Mutti mir erzählt hat, war, dass ich dann nur gebrüllt habe. Und mein Vater war zu jung, der war also Jahrgang 1919, war ungefähr 25 Jahre alt, um zu verstehen, dass so ein kleines Kind ja doch irgendwie ein bisschen Zeit braucht, um sich daran zu gewöhnen, dass da plötzlich ein Mann mit in der Familie ist. Und mein Vater, so wie meine Mutter mir das erzählt hat, konnte das alles nicht so richtig verarbeiten, weil meine Mutter hat immer so ein Zitat mir ab und zu mal erzählt, Liebe ist für deinen Vater wie ein Stück Butter. Also wenn ich dich liebe, dann denkt er, ihm geht die Hälfte weg. Und ich bin Einzelkind und insofern hat er auch nie erlebt, dass eben noch ein Kind geboren wurde, so wie heute die jungen Väter, die das alles mitkriegen, Entbindung und die Schwangerschaft. Und ich denke, da fehlt ihm einfach ein Riesenstück. Ja.
Ich höre aber raus, Frau Bayer, dass Sie über diese Dinge mit Ihrer Mutter sehr viel gesprochen haben.
Ja, je nachdem, welchem Alter ich war. Ich meine, das war so, meine Eltern ließen sich 1949 scheiden. Ich war also dann mit einer Mutter alleine, die damals zu den 50er Jahren von der Gesellschaft eigentlich nicht als geschiedene Frau nicht akzeptiert wurde. Und nach 2 Jahren zogen meine Eltern wieder zusammen. Und da die Spannung mit meinem Vater ja immer wieder auftraten, wie auch immer, ich besonders im Teenageralter, hat meine Mutter mir dann schon mal einiges erzählt. Und als Kind fragt man ja auch, wie war das denn, als ich Baby war. Ich kann mich nicht erinnern, ich war ja erst als Baby 43 und war dann 1-2 Jahre alt und kenne nur die Erzählungen, dass ich aus dem Schlaf gerissen wurde, in den Luftschutzkeller gebracht wurde und wir hatten einen eigenen im Haus, wir waren 4-Parteien-Haus, insofern noch ganz günstig und dass ich dann eben die Nachbarn fröhlich unterhalten habe als Baby, dass die vielleicht mal zwischendurch vergessen konnten, was eigentlich über ihren Köpfen passierte. Das ist so das, was ich jetzt erzählt bekommen habe, ja.
Frau Redemann, ich gebe das mal weiter. So dieses Thema, sozusagen die schwierige Beziehung zwischen den Kindern und ihren Vätern, die dann aus dem Krieg zurückkommen.
Ja, das ist natürlich ein sehr häufiges Thema. Einerseits wusste man damals eigentlich gar nichts über Kinder und deren Seele. Und dass Kinder verletzbare Wesen sind, das hat damals niemand interessiert. Kinder sollten funktionieren, so wie die Erwachsenen sich das vorgestellt haben. Und das haben Sie auch erlebt, Frau Bayer. Ja, das, und es ist natürlich enorm schmerzhaft für so ein Kind, wenn es Vorwürfe bekommt, weil es da ist erstens und weil es eben auch nicht sofort da auf diesen Vater losrennt, sondern diesen fremden Mann erstmal kennenlernen will. Also das ist eine Geschichte, die ist wohl vielen Kindern ähnlich passiert. Und häufig waren die Väter ja auch dann relativ gewalttätig. Wie war das bei Ihnen?
Mein Vater war jemand, der mir vermittelte Kinderbraunschläge.
Ja, genau.
Und er hat also mich zuletzt, als ich schon 16 war, hat er mich nochmal geschlagen. Und zwischendurch wurde ich sogar, ich weiß noch, mit 9, also das ist wirklich schaurig. Ich musste mit 9 Jahren, wenn ich irgendwie zu spät kam oder wenn ich irgendwas gemacht habe, mein Gott, ich weiß nicht was, musste ich die Hose runterziehen und wurde dann mit so einem ganz dünnen Stöckchen auf dem nackten Po versohlt.
Ja, also diese Misshandlung, das sind ja Misshandlungen, die waren leider auch sehr, sehr weit verbreitet. Und ich glaube, dass die Väter zum Teil eben da auch ihre Traumata abreagiert haben und auch in Zuständen waren, wenn sie die Kinder misshandelt haben, wo die gar nicht mehr richtig wussten, was sie taten. Das ist aber natürlich für sie kein Trost. Ich will nur für die Hörerinnen und Hörer das auch benennen. Also das, und das hat nicht alles mit Krieg zu tun, aber teilweise natürlich schon.
Ja, ich war also ein lebendiges Kind und habe meinem Vater ab und zu mal, man nannte das ja früher Widerworte, wahrscheinlich ein Kind, was Fragen gestellt hat, ja.
Was ja auch normal ist.
Ja. Aber damals nicht.
Ja, das war lästig und ich wurde also dort eben von meinem Vater eben in der Richtung drangsaliert und ich habe ihn auch als Alkoholiker erlebt, weil wenn ich denke, wenn heute ein junger Mann aus Afghanistan zurückkommt, der kommt in Psychotherapie. Ja, früher hat kein Mensch von den jungen Männern Psychotherapie angeboten. Die mussten das irgendwie bewältigen, ja. Die mussten gucken, wie sie an Arbeit kamen. Heute als erwachsener Mensch sehe ich das natürlich aus der Distanz, aber wenn ich mir das überlege, was da gelaufen ist, das ist schon hochtragisch. Ne?
Frau Bayer, mich würde noch mal interessieren, welchen Weg haben Sie gefunden, damit umzugehen, mit diesen Erfahrungen?
Also ich habe mal in meinen alten Briefen an meinen Vater, als mein Vater umgezogen ist, habe ich dann teilweise bei ihm mit aufgeräumt und habe alte Briefe von mir gefunden. Ich habe immer mich bemüht, eine wunderbar akzeptable Tochter zu werden, ja. Also ich habe Tränen in den Augen gehabt, als ich gelesen habe, wie sehr ich um die Liebe meines Vaters, man sagt mal so ein altmodisches Wort, gebuhlt habe, ja. Dass ich eine akzeptable Tochter für ihn war. Weil er hat mir als Kind gesagt, naja, wenn du in meiner Tanzstunde bist, das wird richtig schön. Also er konnte mit mir als Kind überhaupt nichts anfangen, ja.
Wahrscheinlich hat er auch eine Kindheit gehabt, wo man mit ihm als Kind nicht viel anfangen konnte. Das ging ja von Generation zu Generation weiter. Das ist ja das Tragische auch daran. Ja. Und ich kann mir, also ein Kind versucht natürlich immer die Liebe der Eltern zu gewinnen. Und deshalb kann ich mir das gut vorstellen, dass sie da sehr, sehr, sehr drum gekämpft haben.
Ja. Ja.
Frau Bayer, ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben und uns doch diese sehr eindrückliche Situation geschildert haben. Vielen Dank dafür.
Ich auch. Eine gute Sendung.
Ja, danke schön. Danke. Hören Sie weiter zu. Und ich begrüße sehr herzlich Frau Preuß. Schönen guten Tag.
Ja, grüß Gott, Preuß hier.
Was möchten Sie gern noch uns berichten, erzählen aus Ihren Erlebnissen?
Für mich war das gerade so wichtig anzurufen, weil bei uns das gerade in der Familie zwischen meiner Mutter und mir das Thema völlig hochgekocht ist im letzten Sommer. Und zwar war der Ausgangspunkt, dass in ihrer Preußenzeitschrift, die Familie ist aus Königsberg geflohen, die mütterlicherseits, dass da das Buch von der Sigrid Bode beschrieben wurde, sogar relativ positiv. Und ich gesagt habe, ich hole das mal. Und dann habe ich es geholt und dann wollte sie es aber nicht lesen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lese ich's und habe dann mit ihr versucht, ein Gespräch anzufangen. Und dann wurde alles bagatellisiert, was im Krieg passiert ist. Sie war in den letzten Kriegswochen hochschwanger mit meiner ältesten Schwester. Die Leute haben keine Angst gehabt bei den Angriffen und sie sind in den Luftschutzkeller gegangen und haben gelacht. Worauf ich dann hin gesagt habe, wenn du mir was erzählen kannst, das kannst du mir nicht erzählen, auch wenn du es so erlebt hast. Und dieses Bagatellisieren ging halt weiter in dem Leben. Von meinem Vater bin ich auch viel geschlagen worden. Das hat sie auch, da hat sie auch nie zu mir gestanden. Ich habe so das Gefühl, dass das Bagatellisieren von wirklich tiefgreifenden Sachen, dass das bei ihr ein Schutz war oder ist. Sie lebt noch, sie ist 95, wird 95 jetzt. Und dass eigentlich diese Situation immer noch da ist, ne? Dass wir als Kinder, als drei Mädchen nie gelobt worden sind. Wir haben uns alle bemüht und bemüht und bemüht. Das ist auch schon bei der Vorgängerin von mir, Vorsprecherin von mir klar geworden oder auch gesagt worden. Und dass jetzt nochmal so eine Situation kommt, wo jetzt völlige Funkstille zwischen meiner Mutter und mir ist und wo ich ganz schwer mit umgehen kann. Ich und auch dieses Gefühl dieser Wehr, ich will mich gar nicht wehren, ich will eigentlich Frieden schaffen, und indem ich Frieden schaffen wollte mit dem Gespräch auch oder mit den Gesprächen, die sich anschließen, habe ich eigentlich nur, bin ich auf die Betonmauer geprallt, und die Betonmauer ist von meiner Mutter noch viel dichter gemacht worden. Mhm. Und dieses Gefühl zu haben, mein Gott, diese Traumatisierung, die schaffen wir jetzt immer weiter. Mhm. Bei den ganzen Kriegen, die jetzt da sind, bei den ganzen Traumatisierungen, die jetzt passieren. Und ich wollte mich eigentlich bemühen, da innerhalb der Familie mal so einen Punkt zu finden und abzubauen und da reinzugehen und zu sagen, ja, schön, wir schaffen das, aber... Mhm. Ist genau das Gegenteil passiert.
Frau Preuß, vielen Dank. Das ist ein sehr eindrücklicher Bericht, eindrückliche Schilderung. Also Frau Redemann, auch tatsächlich nach so vielen Jahren und in einer Mutter-Tochter-Beziehung ist es immer noch schwierig, zum Teil darüber zu sprechen.
Ja, das ist ganz häufig. Und ich kann mir das vorstellen, wie schmerzhaft das für Sie ist. Ich möchte Ihnen zu bedenken geben, dass halt sich wirklich erinnern, für Menschen wie ihre Mutter so schmerzhaft sein kann, dass sie halt weitermachen mit dem Verleugnen und Bagatellisieren. Das ist für sie überhaupt nicht schön, aber wahrscheinlich für ihre Mutter der einzige Weg, und man kann das nicht erzwingen.
Ja, das ist wohl wahr. Und dieser Umgang damit, der fällt mir sehr schwer.
Das verstehe ich.
Durch ihr mal einmal geschrieben. Sie hat mir jetzt zu meinem Geburtstag so gut wie gar nicht geschrieben. Diese Mauer ist einfach da, ne?
Ja.
Die ist jetzt sehr deutlich geworden. Ne? Und ich habe jetzt so im Kopf immer noch so dieses Erbarme dich, die Bitte nach ganz oben. Und dann für uns dieses Verzeihen irgendwo in einer Form. Und das würde ich gerne mal ihr gegenüber einfach mal zu Papier bringen, dass es nicht darum geht, sich Vorwürfe zu machen, sondern dass es darum geht, zu verzeihen.
Wer wem?
Haben Sie das verstanden, Frau Preuß? Wer wem? Wer will wem verzeihen? Wer soll?
Sie sich selbst, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob sie das versteht.
Nee, glaube ich nicht.
Nö, eindeutig. Und ich glaube, ich muss mir verzeihen. Das ist dieser sorgende Umgang mit mir, weil ich ja auch diese Traumatisierung des schlechten Kindes habe und immer gesagt habe, ich muss mehr und mehr und mehr tun. Ne? Mhm. Und das sehe ich auch an meinen beiden Schwestern. Die haben das genauso, ne? Das ist ein ständiges Hinterherhechten hinter Lob und Anerkennung. Ne?
Ja, ich glaube, es wäre schön, wenn Sie es anerkennen würden, dass das für Sie als Kind auch gar nicht anders möglich war. Und man kann das Verzeihen nennen, aber ich würde es vielleicht in erster Linie als Akzeptanz bezeichnen. Und und dann eben trauern, dass es eben ist, wie es ist und nicht anders geht, weil die Mutter kann nicht anders, glaube ich.
Ja. Ja,
das
ja,
ist bitter
ich,
für Sie.
In Augen, das ist schon so. Und aber diese Akzeptanz, die geht halt vom Kopf her hauptsächlich. Die kommt nicht vom Herzen.
Ja, manchmal, glaube ich, ist es gar nicht schlecht, wenn sie im Kopf anfängt. Und die kann durchaus im Herzen ankommen.
Ja, irgendwann.
Frau Preuß, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Danke für diesen Aspekt, den Sie nochmal eingebracht haben. Ich würde das gerne nochmal aufgreifen, Frau Redemann. Sie haben jetzt sehr stark betont, man kann das im Grunde nur akzeptieren. Sie versuchen auch Verständnis zu wecken, in welcher Situation die Kriegskinder, also die heutige Eltern-, Großelterngeneration ist. Meine Frage wäre, gäbe es vielleicht doch noch Wege, sagen wir, um das Gespräch zu werben, denn das Entdecken der Kriegskinder, der Kriegsenkel ist ja auch, man will auch sich selber erkennen, man will ja eigentlich doch noch mal wieder mehr wissen, als man vorher wusste.
Ja, versuchen kann man das, aber wenn man auf Granit beißt, dann glaube ich, geht es darum, das zu akzeptieren und, wenn man so will, auch zu respektieren. Das ist schwer und das ist bitter. Aber man kann ja einen Menschen nicht zwingen, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, wenn er es partout nicht will. Und also meine Hypothese ist, dass es damit zu tun hat oder hätte, dass der Mensch einsehen müsste, er hat Fehler gemacht, zum Beispiel er hat auch oder sie die Dinge weggedrückt, bagatellisiert, aber das erfordert so viel Einsicht und Einsichtsbereitschaft, dass es leider nicht immer möglich ist, das zu erwarten. Und dann hilft aus meiner Sicht nur entweder abwenden, machen ja auch viele, oder halt akzeptieren und lassen.
Und trauern, haben Sie gesagt.
Also ja, dass es so ist und dass es nicht zu ändern ist. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass der Umgang mit Gefühlen dieser Generation wirklich ein völlig anderer war als das, was dann nach dem Krieg sich glücklicherweise entwickelt hat. Also diese Offenheit erstens gegenüber auch Kindern und eben auch gegenüber Gefühlen allgemein. Das war für diese Generation der Mutter, also eine Frau, die jetzt 95 ist, einfach nicht üblich. Ja, da war dann der Erste Weltkrieg und diese schwere Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Und es ging immer nur um Härte, um sich zusammenreißen und so weiter. Und was anderes kannten diese Menschen nicht.
Professor Dr. Luise Reddemann, Psychotherapeutin und Traumaforschung in der Sendung Lebenswert, Gespräch am Freitag in HR2 Kultur. Es geht uns heute um die Geschichte und die Situation von Kriegskindern und Kriegsenkeln. HR2 Kultur am Karfreitag mit der Sendung Lebenswert, Gespräche am Feiertag. Unser Thema heute sind die Kriegskinder und die Kriegsenkel unter dem Stichwort die langen Schatten der Vergangenheit. Und Gast im Studio bei mir ist die Psychotherapeutin und Traumaforscherin Luise Reddemann. Sie können sich beteiligen an dieser Sendung. Sie können sich einmischen in das Gespräch mit Ihren Erfahrungen aus den Kriegsjahren, den Jahren der Nachkriegszeit, als Kriegskind vielleicht, als Kriegsenkel auch. Was hat Ihnen ermöglicht, mit diesen Erfahrungen umzugehen? Und angerufen hat uns Herr Lüttke, den begrüße ich sehr herzlich. Schönen guten Tag.
Guten Abend an Sie beide.
Ja, was möchten Sie gerne einbringen in unser Gespräch?
Ja, es sind eigentlich zwei Dinge. Zum einen geht es um die Striktheit oder das, was Frau Reddemann gesagt hat über die Erziehungscodes und Erziehungsrichtlinien. Da bin ich nicht ganz so damit einverstanden. Und zum anderen dann die Frage, wie weit eigentlich Traumatisierung sozusagen so flächendeckend anzusetzen ist, wie ich es ein bisschen bisher jedenfalls herausgehört habe. Vielleicht zu meiner Person. Ich bin im Oktober 1943 geboren, habe also das Kriegsende als kleines Baby nicht mehr so natürlich bewusst selbst miterfahren, sondern habe mir das dann von meinen Eltern bzw. Großeltern erzählen lassen. Mein Vater ist 1940 als 35-Jähriger eingezogen worden, war weitgehend als Dolmetscher, also nicht oder nur ganz wenig als Frontsoldat tätig. Meine Mutter war Wehrmachthelferin, da haben sich die beiden übrigens dann kennengelernt. Und ich bin in Dresden geboren worden. Und Dresden, in Dresden wohnten auch meine Großeltern, also die Eltern meiner Mutter. Mein Großvater mütterlicherseits ist im Angriff, in der ersten Angriffswelle im Februar 1943 zu Tode gekommen. Und meine Großmutter hat aber überlebt. Und ich habe mit meiner Mutter überlebt, weil wir beide evakuiert waren. In Pöbeltal, südlich von Dresden. Meine Mutter hat mir immer wieder beschrieben, wie der Flammenschein am Himmel stand und was sie für Ängste ausgestanden hat. Mhm. Meine Mutter und ich, beziehungsweise meine Großmutter, meine Mutter und ich sind dann bis 1947 in Dresden gewesen. Meine Mutter hat mich dann über die grüne Grenze nach Niedersachsen getragen, wohin mein Vater aus britischer Kriegsgefangenschaft entlassen worden war und dort wieder als damals sagte man, glaube ich, Oberschullehrer tätig geworden war nach einer Entnazifizierung. Er war aber, glaube ich, nur ganz kurz irgendwo in einer alleruntersten SA-Charge gewesen. Und ich habe meine Eltern und vor allem auch meine Großmutter kennengelernt und ja, erinnere sie als Menschen, die mir sehr zugewandt waren, die mich versorgt, also nicht nur versorgt haben, sondern die liebevoll waren. Ich habe überhaupt keine Erinnerung an irgendwelche Schläge oder ich habe eine Erinnerung an eine massive Ohrfeige, die ich in den frühen 50er Jahren in der Schule von einem Lehrer bekommen habe, aber nicht von meinem Vater. Also mein Vater war im Übrigen auch empört darüber und hat dann auch, also auch von Kollege zu Kollege zumindest, aber auch hat sich wirklich dagegen gewandt. Also Schläge gab es überhaupt nicht. Also für mich ist schon das Stichwort liebevoll das Prägende, was als Erinnerung da ist und da war. Und das richtet sich natürlich so ein bisschen auch gegen die, wie gesagt, Wademann, Sie hatten vorhin gesagt, dass diese Striktheit und es gibt eigentlich nur funktionierende Kinder und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es eben Schläge. Das, finde ich, greift doch ein Stück weit zu kurz. Und ich kenne auch Texte, ich bin selbst Historiker, kenne auch Texte aus dem 19. und 20. Jahrhundert, bei denen doch ein etwas breiteres Spektrum von Einstellungen zwischen Eltern und Kindern sichtbar wird. Also ich würde einfach da ein bisschen, sozusagen das ein bisschen von seiner flächendeckenden, also es ist nicht allzu flächendeckend und umfassend unterstellen. Mein Vater hat mich dann in den frühen 50er Jahren ja irgendwie zunächst indirekt ermuntert, mich auch oder hat mir halt sozusagen Kenntnis gegeben von den Verbrechen in den KZ und überhaupt natürlich des Nationalsozialismus und auch natürlich, da er selber ja mit in irgendeiner Funktion auch dabei war, also auch, dass das nicht nur irgendwie Menschen vom Mars waren, sondern dass da auch selbst ein eigener Anteil irgendwo drin steckt. Er hat mir Broschüren, die er 1946, 47 gekauft hatte, auch mit Bildern übrigens, von Leichenbergen aus den Nürnberger Prozessen sozusagen gegeben und gezeigt und hat mich, als ich ihn dann fragte, hat mir Antworten gegeben und war zunächst etwas zögerlich, aber es war eben dann ein Thema, das dazugehörte. Er hat dann 1959, als ich ganz aufgeregt kam und von den Kölner Ereignissen gehört hatte, also der Schändung des jüdischen Friedhofs in Köln, hat er mich sehr ermuntert, da auch in der Schule aktiv zu werden, hat dasselbe auch seinerseits gemacht. Also da gibt es, finde ich, auch eine Linie, die zeigt, es gab Formen, damit aktiv und nicht nur schweigend umzugehen, es nicht nur zu verdrängen, sondern dann womöglich auch in dieser oder jener Form tätig zu werden.
Ja, Herr Lüttke, danke, dass Sie das nochmal ansprechen. Ich glaube, Frau Reddemann wird da auch gerne darauf reagieren, dass natürlich, wenn man über das Stichwort Kriegskinder redet, man nicht sozusagen ein flächendeckendes Phänomen meint, ne, Frau Reddemann?
Ja. Nein, natürlich nicht. Und es ist schön, dass Sie diese Erfahrungen mit uns teilen und mit den Hörerinnen und Hörern. Die gab es, das weiß ich, aber das war nicht die Mehrzahl. Das muss man leider zur Kenntnis nehmen. Und
die Breite des Spektrums vielleicht noch.
Ja, da haben Sie völlig recht. Trotzdem ist es eine Minderheit gewesen.
Darf ich noch einen Punkt kurz ansprechen, der vielleicht doch auch noch sozusagen für mich auch ein Problem ist, wie weit eigentlich Traumatisierung die eigentlich zwingende und einzige Folge von Krieg und Kriegsereignissen ist. Es gibt ja gerade auch bei Kindern und Jugendlichen das Moment der Lust, des Vergnügens. Es gibt diese Lebensänderung Granatsplitter. Mir fällt jetzt der Name des Autors, der auch bei der Zeitschrift Merkur lange Hauptherausgeber war, dummerweise nicht ein. Granatsplitter. Und das Vergnügen dieses Kindes in Wuppertal, die jede Nacht vom Himmel regnenden Granatsplitter aufzusammeln und auch mit Freunden, Freundinnen kommen, denen Erinnerungen da an der Stelle, glaube ich, nicht vor. Sozusagen sich die zu tauschen, zu betrachten. Oder auch andere Erzählungen, andere Berichte übrigens auch von Soldaten. Das ist etwas, mit dem ich mich professionell, ich bin wie gesagt zurück auch ziemlich intensiv beschäftigt. Krieg als Arbeit, als gute Arbeit, das Töten als gute Arbeit. Da gibt es ja eine Linie. Ich weiß nicht, ob man da mit Traumatisierung wirklich weiterkommt und hin bis zu dem, was man heute aus dem Dschihad hört oder von manchen berichtet zu werden scheint, nämlich dass es Lust, Vergnügen und anderes mehr gibt.
Dann würde ich gerne, Herr Lücke, würde ich gerne Frau Redde mal eine Möglichkeit geben, darauf zu antworten nochmal.
Ja, das sind wichtige Überlegungen. Ich nehme an, dass Sie da auch anders drauf schauen, als ich als Psychoanalytikerin da drauf gucke. Natürlich gibt es das, was Sie sagen. Die Frage ist halt, ist das auch eine Abwehr gegen den Schmerz oder was ist es? Also zumindest kann man das in Betracht ziehen. Das ist gerade für die Jugend zum Teil wie so ein Vergnügen war, da mit dem Kriegsspielzeug umzugehen und so weiter. Das ist mir bekannt. Ob das aber möglicherweise auch schon wieder eine Folge ist von entsprechender Erziehung, das kann man auch überlegen. Also ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Erstens ist es so, dass eine Traumatisierung nicht bedeutet, dass man lebenslang darunter leidet. Und zweitens ist es so, dass Traumatisierungen eben auf sehr unterschiedliche Art verarbeitet werden können. Und dann eben auch diese Dinge geschehen, die Sie jetzt gerade genannt haben. Und es ist natürlich noch viel komplexer. Ja, es spielt auch die Gruppe eine Rolle, in der man sich dann aufhält und wie gerade bei Jugendlichen und wie dann sozusagen das Gruppenklima ist. Und ich finde es wichtig, dass Sie das angesprochen haben. Also es ist sicher nicht so, dass für alle immer das Gleiche gegolten hat. Ich glaube trotzdem, dass die Traumafolgen anzugucken sind und dass es höchste Zeit ist, dass man das zur Kenntnis nimmt, dass sozusagen von Generation zu Generation das weitergegeben wird, wie es ja schon in der Bibel auch benannt wurde, das, was nicht verarbeitet wird, geht weiter. Sie haben das Glück gehabt, liebevolle Eltern gehabt zu haben. Ich glaube aber, das war eben nicht die Regel.
Herr Lüttke, ich danke Ihnen sehr für den Anruf, dass Sie da auch nochmal zwei wichtige Aspekte mit eingebracht haben. Dankeschön. Und ich begrüße sehr herzlich Frau Baumann am Telefon. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Baumann aus Offenbach. Und ich bin Jahrgang 37 und habe als junges Kind den Krieg, oder zumindest ab 40 so ziemlich intensiv erlebt. Die Zeit war furchtbar aufregend und ich kann mich auch sehr gut noch erinnern, auch an die Gefühle, die dabei entstanden sind. Und es wurde in der Familie, als ich warum fragen konnte, wurde das immer so ein bisschen abgebügelt. Ja, wir haben Feinde und so. Und ich konnte aber an den Gesichtern der Erwachsenen schon anfangen zu lesen, dass sie Angst hatten. Und in der Schule wurde uns ja nachher dann gesagt, über Volk, Führer, Volk und Vaterland und unsere Soldaten eilen von Sieg zu Sieg. Und dann war ich sogar fast stolz, als mein Papa als Unzuverlässiger, er war nämlich entlassen worden und dann dienstverpflichtet, weil er Betriebsrat war und halt Gewerkschafter, dass er dann noch in den Krieg geholt wurde, da war ich richtig stolz. Der Papa ist jetzt auch Soldat. So war das Umfeld da erstmal. Und es wurde dann nur, die Großmutter hat manchmal was rausgelassen, was sie nicht sollte. Und da hat meine Mutter immer eine fürchterliche Grimasse gezogen und hat, das sollte heißen, bitte jetzt nicht weitersprechen. Und das hat mich verunsichert. Das war also diese Geschichte, dass die Erwachsenen über Dinge sprachen, die man nicht mitbekommen sollte. Und dann war 43, waren unsere Fenster kaputt gegangen. Der Papa, der bekam 3 Tage Urlaub und einen Bezugsschein für Hartholzplatten, um die Fenster zuzunageln. Und als er da war, es war am 20. Dezember 1943, gab es Fliegeralarm und ganz schnell alles in den Keller. Und wir saßen dann im Keller und hörten die Bombergeschwader, die Flak, die nebenan auf dem Sportplatz stand. Und ein fürchterlicher Pfeifton und ein Schlag, das Licht aus. Und also ich kann das gefühlsmäßig immer noch empfinden, wie das war. Es hat gerappelt und geklirrt und das Haus ist über uns zusammengestürzt. Der Luftschutzkeller hat ausgehalten. Mein Vater hat dann nur die Tür, der war noch eben noch da, wegen der Reparatur, die er als Urlaub genehmigt bekam. Und wir konnten dann den Keller Gott sei Dank verlassen. Das Haus war aber unbewohnbar. Und wir wurden dann evakuiert in die Rhön. Wir waren nicht katholisch, Fulda Land. Meine Mutter hat sich sofort dem uns obdachgewährenden Bauernhof als Arbeitskraft zur Verfügung gestellt. Mein Cousin kam noch mit und meine Großmutter. Mein Vater musste natürlich wieder in den Krieg. Und da erinnere ich mich an eine Vorrednerin, die sich so beklagt hat, dass sie als Flüchtlinge nicht so furchtbar gut angenommen wurden. Wir haben in der Rhön sofort den Dialekt gelernt. Wir waren nicht katholisch, sind mit in die Kirche gegangen, haben die lateinische Liturgie gelernt, die damals noch üblich war, mein Cousin und ich. Und es hat uns ganz, ganz viel geholfen. Es ist uns wirklich gut gegangen.
Frau Baumann, wenn ich Sie noch einmal unterbrechen darf, Sie haben vorhin so viel erzählt, dass Sie als Kind im Grunde Fragen hatten, auch im Grunde in den Gesichtern der Erwachsenen lesen konnten, aber keine Antworten bekommen haben. Hat sich das irgendwann für Sie aufgelöst?
Das hat sich aufgelöst kurz nach dem Krieg, als meine Großmutter dann offen reden konnte. Die Großmutter hat einen großen Teil von diesen Sachen, die ihr auch noch bewusst war. Ich habe ja oft gesehen, wie sie dann auch selbst erschrocken ist, dass sie was gesagt hat. Ich konnte das sehen an den Gesichtern. Das kann ich mir auch noch gut vorstellen, wie das war. Wenn ich die Gesichter betrachtet habe, wusste ich genau, was passiert. Und sie hat es dann sehr, sehr gut mit mir aufgearbeitet. Es war noch kurz nach dem Krieg. Das Gefühl kann ich mir auch noch sehr gut vorstellen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es jetzt keine Feinde mehr gab. Denn ich bin ja, als ich die ersten Worte sagen konnte, war ja Krieg. War ich ja mit 2 Jahren und habe angefangen, warum zu fragen. Da war Krieg und war ja nichts anderes. Aber die Großmutter hat es wunderbar verstanden, das alles zu erklären.
Frau Baumann, vielen Dank für diese Schilderung. Ich würde das gerne noch mal an Frau Reddemann weitergeben. Das ist ja ein interessantes Phänomen. Das Kind kann das lesen, weiß, dass es irgendwie anders läuft als das, was die Erwachsenen sagen. Ja. Und Frau Baumann hat es auch geschildert, das löst eine Verunsicherung
aus. Ja, natürlich. Das löst eine riesige Verunsicherung aus. Und das Kind hat ja eigentlich nur die Möglichkeit, dann zu denken, dass es irgendwie falsch ist oder falsch denkt. Und zum Glück hatten Sie aber, Frau Baumann, eine Großmutter, die dann bald nach dem Krieg die Dinge für Sie so gerade rücken konnte, dass das wahrscheinlich für das Kind auch einen Sinn gegeben hat, was da war. Das ist aber auch relativ selten gewesen.
Später mein Vater, als er aus der Gefangenschaft zurückkam, der hat mit mir nachher die ganze Politik aufgearbeitet in der Schule. 1947 wurde in der Schule nicht über die nahe Vergangenheit gesprochen. Da wurde noch Ernst Jünger gelesen.
Und er wurde leider auch später noch gelesen. Wenn
ja,
ich das
aber in der Schule. Es war nicht das Stahlgewitter, sondern das Elefantenwiederkehr. Ich erinnere mich noch sehr genau an die Sachen. Krieg immer gesagt, dass du das alles noch weißt, auch von Klassenkameraden. Aber es war
so eine lebendige Erinnerung. Frau Baumann, ich muss Sie leider unterbrechen, weil wir auch noch mal weiter gucken wollen in der Sendung. Danke Ihnen aber sehr für Ihre Schilderung. Dankeschön. Lebenswert heißt diese Sendung Gespräche am Feiertag in HR2 Kultur am Nachmittag des Karfreitag. Die Situation von Kriegskindern und Kriegsenkeln ist unser Thema heute. Und im Studio bei mir die Psychotherapeutin und Traumaforscherin Professorin Luise Reddemann. Frau Reddemann, ich will noch mal ein Stichwort aufgreifen, wenn wir im Grunde von dieser Folge der Generationen sprechen, die Kriegseltern, Kriegskinder, Kriegsenkel. Es gibt ja diesen alten biblischen Begriff der Kindeskinder. Aber wie kann man das eigentlich verstehen, dass sich solche Traumatisierungen ja fortsetzen von Generation zu Generation, auch wenn sozusagen eine Gesellschaft das Thema durchaus irgendwie lebendig hält?
Ja, jetzt gibt es ja sogar Forschung aus der Epigenetik, dass das auch über die Gene und die epigenetischen Strukturen weitergegeben wird. Ich möchte das hier nicht vertiefen, aber weil wir da am Anfang sind. Mhm. Aber vieles spricht dafür, dass also diese Dinge auch so weitergegeben werden und dann natürlich, was wir jetzt vorhin ja auch gehört haben, mehrfach eben durch die Narrative in den Familien, die sehr unterschiedlich sind und wo es eben auch diese Tendenz gab und gibt, nicht hinzugucken, zu verleugnen, zu bagatellisieren. Mhm.
Das ist ja so dieser Begriff des Familiengeheimnisses, ja. Also auch die Dinge, die beschwiegen werden, die nicht angesprochen werden, die trotzdem ihre Wirkung entfalten, ja, indem sie die Kinder und Kindeskinder prägen.
Ja, weil die Kinder das spüren. Das haben wir ja gerade gehört, ne, dass das Kind das gemerkt hat, den Erwachsenen angesehen hat. Oder auf andere Art und Weise merken Kinder, dass da geschwindelt wird, dass da irgendwas nicht ausgesprochen wird. Also ich glaube, das ist auch wieder sehr vielfältig, ist auch eine komplexe psychologische Angelegenheit, aber es ist wohl so. Ja, und deshalb ist es auch so wichtig, glaube ich, dass jede Generation auch ihr eigenes möglichst, wenn ich mal so sagen darf, so gut wie es geht in Ordnung bringt und halt nicht so viel weitergeben muss.
Das wäre so meine wichtige Frage jetzt nochmal auch so zum Schluss unserer Gespräche heute. Was ist die Aufgabe, die Sie sehen, wenn wir das erkennen, entdecken, die Erfahrung, die Situation von Kriegskindern, Kriegsenkeln? Was ist eigentlich heute die Aufgabe?
Also erstens, habe ich ja schon gesagt, betrauern und zweitens sich der Gegenwart zuwenden. Und in der Gegenwart gibt es ja vieles, wo man sehen kann, das hat sich zum Besseren entwickelt und sich daran auch freuen. Also nur versinken in dem Schlimmen ist sicher keine Lösung. Es ist aber wichtig, dass das möglich ist, dass man das auch aussprechen kann. Mhm. Und dann, glaube ich, ist es wirklich sehr, sehr wichtig, hinzuschauen, was ist jetzt anders, welche Chancen haben wir jetzt. Also zum Beispiel, dass wir ganz andere Kinderschutzgesetze haben. Das ist alles nicht optimal, aber es ist ganz anders und aus meiner Sicht auch ein Fortschritt im Vergleich mit den Dingen vor Jahrzehnten. Dass wir mehr auch verstehen, wie wichtig das ist, dass ganz kleine Kinder eben Schutz erfahren, Geborgenheit erfahren, Liebe erfahren. Und bei manchen Geschichten hat man ja auch gemerkt, wenn die Betroffenen das erfahren haben als Kinder, dann ist es auch ein ganzes Stück anders weitergegangen. Und dann war auch vielleicht dieses Kämpfen nicht so nötig. Also ich glaube, dass wir den Grundstein immer bei den ganz kleinen Kindern legen. Und das weiß man inzwischen. Und da hat sich viel zum Besseren entwickelt. Und da sehe ich die Chance. Also, dass wir halt erkennen, dass die Gegenwart uns vieles ermöglicht und uns darüber dann auch wirklich dankbar freuen.
Gilt das auch für den Einzelnen, für die Einzelne, die im Grunde als alter Mensch auch anfängt, nochmal nachzufragen, die eigenen auch Verletzungen zu entdecken, dass man sagt, ein Weg ist auch wichtig hinzuschauen, was heute Gutes da ist, welche Ressourcen trotz der Belastung da sind, welche Fähigkeiten, welche
Kräfte? Das würde ich empfehlen. Mhm. Also das heißt nicht, dass das alle müssen und manche wollen es auch nicht, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen und mache das auch in Therapien so, dass ich danach frage, was ist es heute immer noch so schlimm oder was ist heute gut und was ist besser und was hat Ihnen auch geholfen, mit dem Schlimmen fertig zu werden, dass die Menschen merken, ja, es gibt die Möglichkeit, auch neu anzufangen und zwar im Grunde genommen jeden Tag, auch wenn man schon ganz alt ist.
Man spricht ja manchmal so von Versöhnung mit sich selbst. Wie würden Sie das beschreiben? Wie kann jemand das empfinden, sagen wir mal, wenn er sagt, doch, ich will mich dieser Geschichte stellen? Was wartet vielleicht am Ende da?
Ich glaube, es geht ganz viel letzten Endes um das Einverstandensein mit der eigenen Geschichte und eben das Potenzial, was jetzt da ist, erkennen. So ungefähr, glaube ich. Einverstanden sein und nicht nur sich auflehnen, obwohl das natürlich auch ein Weg sein kann und manche machen es auch so. Aber wer will, kann sagen, okay, das war so, ich kann es nicht ändern, ich kann es nur betrauern und dann aber auch das Potenzial erkennen, was noch da ist. Mhm.
den Frieden finden, einen inneren und neue Kräfte entdecken.
Ja, und wer innerlich Frieden findet, glaube ich, trägt auch zum Frieden außen mit bei, weil man dann eben auch nicht mehr so weitermachen muss mit diesem Feindseligen und mit diesen Ängsten vor dem Fremden. Hm. Und das halte ich für wichtig.
Beim Stichwort Ängsten vor dem Fremden wird ganz klein deutlich, dass dieses Thema tatsächlich auch eine ganz aktuelle Bedeutung, gesellschaftliche Bedeutung hat.
Ja.
Ich danke Ihnen, Frau Luise Reddemann, Psychotherapeutin, Traumaforscherin, die sich seit vielen Jahren mit dem Thema Kriegskinder und Kriegsenkel beschäftigt. Danke, dass Sie heute am Karfreitag hier bei uns im Studio waren, sich dem Gespräch gestellt haben mit mir und mit den Hörerinnen und Hörern. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben. Die Situation von Kriegskindern und Kriegsenkeln war unser Thema in den heutigen Gesprächen am Feiertag in der Sendung Lebenswert. In HR2 Kultur. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.